Jetzt, nachdem du mich dermaßen hier auch fertig gemacht hast, traue ich mich kaum zu sagen, weil eigentlich auf Platz 1, eigentlich Konjunktiv, ist eigentlich, dass ich dir immer versprochen habe, mit dir nach New York zu fliegen und das auch bezahle komplett und dass ich das nochmal nachholen könnte. Wäre auf Platz 1 gewesen. Hat sich aber in den letzten 5 Minuten
total erledigt. Das ist doch Quatsch. Jetzt wieder erleben. Mit sowas zu kommen.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
War das jetzt eine offizielle Einladung nach New York? Hey, und da sind wir wieder. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit Henny und Max Nachtsheim. Und damit einen wunderschönen guten Abend, Papa.
Guten Abend, Max. Na,
wie ist es? Guten Abend. Toll ist es. Wir haben heute The Bucket List, aka Das Beste kommt zum Schluss, mit Morgan Freeman und Jack Nicholson gesehen. Ja. Darüber werden wir heute quatschen. Und wir sitzen wieder zusammen und es ist muckelig. Und draußen ist wahnsinnig gutes Wetter. Wir freuen uns einfach nur. Wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich gut. Ja, doch, mir geht's gut. Viel zu tun, gell? Viel zu tun.
Viel zu tun. Ja, aber andererseits, weißt du, Max, ist ja so, besser so als andersrum, sagt man immer, gell? Immer besser so als andersrum.
In alle den Geschäftsweisen. Zeiten, vor allem in den Zeiten ist ja besser, weil die meisten haben ja nichts zu tun.
Ja. Ja. Das ist toll. Heute hast du natürlich wieder einiges zu tun, denn du musst heute den Film zusammenfassen, denn du hast letztes Mal verloren. Und was man auch dazu sagen muss, du hast sogar noch schlimmer verloren, weil das letzte Mal hast du ja gedacht, du hättest noch einen Punkt. Aber die Antwort, die du gegeben hast, war gar nicht richtig, denn es war nicht der Tempelritter-Film, sondern es war der zweite Teil und du hast den ersten Teil genannt. Und damit wird dir dieser Punkt auch noch entzogen und das heißt, damit ist es für mich ein ganz klarer Sieg. Du hast 0 Punkte und ich hatte 2 oder 3, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube 6.
Wesentlich mehr, 7. Ja. Sehr viele Punkte und deswegen musst du heute den Film zusammenfassen.
Ja, ich möchte ganz kurz, ich mache das gleich, ich nehme auch diese Niederlage an, ich bin ja Sportsmann. Aber das ist nur so,
da gibt's jetzt kein Taschengeld mehr.
Du kriegst kein Taschengeld mehr.
Du kriegst das.
Genau. Das ist gestrichen. So, das wollte ich noch sagen. Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass du ja den Fehler gemacht hast, weil du nicht gemerkt hast, dass das die falsche Antwort war. So, jetzt
so,
aber.
So, du musst heute den Film zusammenfassen.
Ja, und was hast du denn dann Leckeres ausgedacht?
Ich habe mir was Leckeres ausgedacht. Ich habe mir überlegt, du könntest den Film ja mal, weil wir hatten letzte Woche hatten wir Sister Act, ein sehr heiliges Thema.
Ja.
Und ich finde, du könntest den Film heute so ein bisschen in so einem gottesdienstlichen Ton vortragen. So, das ist die Zusammenfassung.
Ja, ja, schon, okay.
Und ich limitiere dir auch gar nicht die Sätze. Versuch's nicht zu lang zu machen. Also du hast eine Minute.
Muss es so ein Choral sein oder kann es auch das Wort zum Sonntag eher so ein oder?
Wie wär's?
Oh, ist das ja wirklich so? Ach, das ist ja bitter.
Das ist bitter, ne?
Okay.
Was macht dir weniger Spaß? Dann nehmen wir das.
Dann nehmen wir das Chorale.
Wir machen das Chorale. Ja, dann fass mal zusammen. Hier für Sie, das Beste kommt zum Schluss.
Ja, dann machen wir dann noch Hall drauf.
Ein bisschen Hall noch drauf.
Bisschen Hall drauf
vielleicht
machen.
Ein bisschen Kirche, vielleicht habt ihr noch eine Kirche die Musik, die man dahinter legen kann.
Vor allem der Film ist ja eh schon so ernst. Jetzt kommen wir noch, das wirkt ja so, als würden wir uns darüber lustig machen.
Nein, deswegen, wir müssen auch mal, man muss auch ernstes Thema mal ein bisschen auflockern, Leute. Deswegen wünsche ich mir das jetzt.
Dir geht's nicht darum, den Film aufzulockern. Das Thema, da geht's nur darum, mich zu demütigen. Darum geht's.
Darum geht's seit 10 Ausgaben. Aber das ist okay.
Aber es klappt nicht immer. Okay.
Es geht um zwei Männer, die beide sehr krank sind. Sie liegen in einem Zimmer nebeneinander. Sie lernen sich kennen, sie haben sehr starke soziale Unterschiede. Das macht nichts, sie freuen sich an und gehen zusammen auf Reisen, bevor es vorbei ist. Das ist Dufte.
Das war, glaube ich, wenn ich das jetzt noch mehrstimmig singen würde, wären.
Das
würde die Choralgeschichte neu geschrieben sein.
Finde ich gut. Aber war gut. Hat mir gut gefallen. Hast du toll gemacht.
Gesehen, wie deine Tränen gelaufen sind und mieses.
Ja, ich fand's sehr schön. Vielen Dank. Aber du hast ja tatsächlich alles untergebracht.
Ja.
Es geht um zwei unterschiedliche Männer, die sich kennenlernen. Beide sind schwer krank und arbeiten ihre Bucketlist, ihre Löffelliste runter. Und darüber werden wir heute quatschen.
Ja, und jetzt sind wir nämlich schon bei der Schwierigkeit, dass ich, als ich diesen Film jetzt geguckt habe, ich habe den ja zweimal gesehen. Einmal seinerzeit, als er lief, 2007. Genau. Und jetzt halt eben 14 Jahre später. Und tatsächlich habe ich ihn anders empfunden, intensiver empfunden. Ich will aber, bevor ich darüber rede, gerne mal fragen, weil du ja nun mal deutlich jünger bist, was ja in der Natur der Sache liegt, weil du ja mein Sohn bist.
Wäre auch komisch, wenn es anders wäre.
Ich
bin viel älter als mein Vater.
Ja, genau. Obwohl, da sind wir ja gleich bei Jack Nicholson, da gibt es ja eine interessante Episode. Aber ich wollte mal fragen, wenn du sowas siehst, regt das in dir schon irgendwelche Gedanken an, so wie wird das mal sein, wenn man dann alt ist? Also sind ja dann auch schon beide in den 70ern.
Ja, doch, klar. Also ich gehe jetzt ja auch auf die 40 zu, ich bin jetzt 37. Das ist schon irgendwie auch komisch. Also es ist natürlich noch jung, aber es ist ja trotzdem auch schon so. Okay, krass. Wenn man manche Leute sieht, die so mit 60 schon sind, das habe ich ja jetzt tatsächlich, muss man auch sagen, mit meinen Eltern einfach Glück gehabt, dass die einfach mit, ihr seid ja beide 64 jeweils, Mama und du. Und ich
hab Jahrgang.
Das, Jahrgang.
Jahrgang 64. Nee, schon. Ja.
Und da finde ich, da
aber wirkt es so, deine Mutter ist aber einen Monat älter als ich.
Stimmt. Da merkt man es auch deutlich.
Deutlich.
Nein, aber Mama und du, ihr seid ja wirklich so zwei Menschen, die halt gar nicht so sind wie andere. So, wenn ich so sehe, was ihr beiden noch so leistet, da bin ich ja immer so. Das motiviert mich natürlich total, weil ich sage, wenn ich mit 64 noch so unterwegs bin wie ihr beiden, dann ist für mich alles cool. Aber manchmal guckt man auf Leute drauf und dann hat man das Gefühl, die sind mit 50 schon so einfach schon wahnsinnig alt. Weil man das auch als Kind immer so gelernt hat. Und natürlich die letzten Jahre, die 30 macht mir nicht so viel aus, aber die 40 wird mir was ausmachen. Und dann guckt man natürlich auch drauf und denkt so, ja, wahrscheinlich jetzt auch schon so mit 37, wahrscheinlich so die Hälfte auch langsam rum, so. Vom großen Ganzen.
Naja.
Und schauen wir mal. So, also das, ich habe da deswegen schon Respekt vor. Und das macht natürlich irgendwas mit mir.
Das war genau die Frage, weil ich habe gemerkt, also dass ich ihn jetzt geguckt habe, ich habe dann echt teilweise ein richtig fieses Gefühl gehabt. Also jetzt echt? Ohne Quatsch mal, ja. Ich habe dann so gedacht, boah, ja, klar, 64, in 6 Jahren 70 und dann irgendwann mit Glück noch 80 oder so, weißt du so. Und das Problem ist halt, muss man wirklich mal sagen, also das Problem in Anführungsstrichen, dass gerade Jack Nicholson halt diese Krankheit, auch dieses in dem Krankenhaus wirklich sowas von unfassbar glaubwürdig spielt. Ist ja eh ein wahnsinnig guter Schauspieler, aber das ist so gemein, wie der da irgendwie nach der OP, auch wie die das filmen, wie die das erzählen auch. Mhm. Das ist schon nicht so Hollywood geschönt. Das ist schon ganz schön direkt auf die 12, fand ich den Film. Mhm. Also gerade diese Anfangsgeschichte im Krankenhaus. Mhm. Klar, man entlässt uns dann heraus irgendwie, wenn sie dann zu ihrer Liste kommen und dann eben das Krankenhaus verlassen, zusammen auf Reise gehen. Aber ich habe teilweise gedacht, boah, ja, und dann ist das so, weißt du, vielleicht liegst du auch irgendwann im Krankenhaus. Ich habe das wirklich gedacht. Also so, es hat tatsächlich mich unangenehm berührt, aber nicht, dass es jetzt keine Kritik an dem Film oder dass ich den Film nicht mochte. Im Gegenteil, ich mag den Film sogar sehr, aber das ist ja auch das Ziel von so einem Film, unter anderem einen emotional so abzuholen, dass du dabei dann auf einmal so eine Reflexion hast und sagst so, pff, irgendwie, ja, ist schon irgendwie, rückt dann irgendwie näher. Und das ist natürlich, wird in dem Film auch wirklich natürlich thematisiert.
Interessant, dass man da natürlich den Blickwinkel hat von vor 14 Jahren, wo er lief, und jetzt, dass man dann auch merkt, was sich selber beim Ansehen des Films verändert hat. Mhm. Also wenn ich den jetzt mal in 15 Jahren nochmal gucke, ist es bestimmt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl als jetzt.
Ich glaube, wenn ich den nochmal in 15 Jahren gucke.
Da wird sich so, ich guck da nicht hin.
Ich guck da gerade hin. Mach Bambi
wenn
an.
Überhaupt noch
Mach
siehst,
Bambi geil. An. Wenn du überhaupt noch siehst. Habt ihr das gehört, liebe Zuhörer? Das ist genau, das wird auch nicht rausgeschnitten, weil die Redaktion sich da fast auf sadistische Art und Weise auch drauf schärft, dass mein Sohn mich hier immer wieder diskreditiert und wie heißt das? Dist. Daher ist das Wort Dist gekommen, ja. Weil man das andere Wort nicht aussprechen kann. Dissen. Genau.
So entstand Dissen, auch genau. Hip-Hop.
Ja.
Ja. Ist natürlich, du hast eben schon gesagt, man hat wahnsinnig starke Schauspieler. Man hat Morgan Freeman und Jack Nicholson, zwei Hollywood-Legenden. Vor allem Jack Nicholson hat einfach eine unfassbare Historie. Und hat
aber Morgan Freeman hat mehr Filme gedreht als Jack Nicholson.
Ja. Das habe ich auch gelesen.
Und ich habe Folgendes gemacht, kein Quatsch, das ist ohne Blödsinn. Ich habe die Listen aufgerufen und dann habe ich mit dem Finger drauf getippt, welche Filme ich von wem gesehen habe. Ich habe von Jack Nicholson 27 Filme gesehen. Ich glaube, da dachte ich schon, das ist bestimmt Rekordhalter. Dann habe ich die Morgan Freeman Filme angelegt und bin auf 37 Filme gekommen. Krass. Ich habe 37 Filme mit Morgan Freeman gesehen. Und das sind nur die, an die ich mich ganz sicher erinnern kann. Es kann ja mal sein, dass man einen...
Gibt auch so Filme, die man einfach wirklich vergisst.
Wieder vergisst, die nicht so genau ins Gedächtnis gebrannt sind und dann... Wahnsinn, 64 Filme habe ich gesehen, nur mit den beiden. Und es gibt nur einen gemeinsam, das ist der, über den wir heute reden.
Krass.
Ja.
Aber was ist für dich so der Morgan Freeman-Film? Weil ich finde, bei Jack Nicholson finde ich es fast schon schwer, das zu sagen, weil ich immer denke so, okay, er war ein sehr guter Joker. Ah, aber er war auch bei einer Flug übers Kuckucksnest. Ja. Ah, war aber Jack Torrance in Shining, was für mich wahrscheinlich so der Jack Nicholson-Film fast schon ist. Aber dann kommen auch so schon wieder 10 andere reingeflogen und denken, okay, er hat das gemacht. Was für dich der Jack Nicholson-Film?
Einer flog übers Kuckucksnest.
Ja. Okay.
Das ist mein absoluter Favorite, wobei Shining auch ganz weit vorne ist. Und die Hexen von Eastwick ist so Nummer 3. Wobei ich den schon auch in vielen anderen Filmen fantastisch fand. Aber das sind so 3 Filme, die ich, wenn ich sag mal, die Augen zumache, denk an Jack Nicholson, das sind die ersten 3, die mir in den Kopf schießen. Ich habe die auch alle mehrfach gesehen. Ja.
Okay, und bei Morgan Freeman?
Da glaube ich, dass mir 7 am nachhaltigsten in Erinnerung ist. Natürlich ein düsterer Film, krasser Film. Ich mochte ihn aber auch in Bruce Allmächtig als Gott.
Das ist total, das ist bei mir tatsächlich ist Bruce Allmächtig mein Morgan Freeman-Film. Warum auch immer.
Naja, ich,
weil es so absurd ist, dass er Gott ist?
Ja, weil es absurd ist, aber weil es auch, sag mal, auf der anderen Seite, als der lief und der kam dann als Gott, dann habe ich habe ich im Kino gesessen und gesagt, ja, aber wer auch sonst? Das war wirklich mein ernster Wer soll denn auch sonst spielen? Es gibt keinen glaubwürdigen Schauspieler als ihn, das der stimmt. das spielen kann. Mir ist keiner eingefallen. Und auch von den Großen nicht irgendwie. Also von daher ist das irgendwie. Aber natürlich Jack Nicholson, natürlich der mit der etwas größeren Bandbreite von Rollen, weil er halt eben auch dieses Extrem hat, ne? Dieses allein dieses diabolische Grinsen.
Das Grinsen
und dieses,
ist krass.
Ja, also ich meine, bei Shining damals, ich habe mir in die Hose geschissen.
Hast du Shining damals im Kino gesehen?
Das ist, wenn der mit der Axt die Tür einschlägt und du da wirklich in der das Zeit war wirklich, der
das
Film
so,
ja.
Das die Szene, ne? Das ist so eine der wahrscheinlich vielleicht 10 bekanntesten Szenen der Welt.
Ja, das
so.
Ist ja auch das Plakat, glaube ich, ne? Ja. Das ist doch das, wie er dann durch das die Tür, ist das Wahnsinn, die schreiende Frau, die Blasse da und dann er durch so nichts. Und das hätte auch keiner besser spielen können, so wie Morgan Freeman Gott sein durfte. Also so ein Psychopathen, das kann ja nur er spielen.
Nein, das war wirklich, also er hat damals wirklich das, sein Face ist halt schon immer sehr speziell gewesen, aber das hat er damals einfach perfekt
verkörpert. Wahnsinn, ja, absolut. Absolut, da haben wir es wieder. Ein absolut in die absolute
Kasse. Sehr, 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 sehr gut. Ja, lass uns doch ein bisschen.
Robin Hood. Morgan Freeman, Robin Hood ist mir noch eingefallen.
Held in Strumpfhosen.
Von Mel Brooks, nein. Mit Kevin Costner.
Ja.
Da mochte ich ihn auch sehr, genau.
Es fällt mir echt gar nicht so leicht, so viel Morgan Freeman-Filme zu benennen. Aber wenn du jetzt die ganze, alles, was du aufgezählt hast, das habe ich gesehen.
Erbarmungslos von Clint Eastwood spielt er auch mit. Auch gigantisch. Auch ein gigantischer. Da hoffe ich mal, dass wir den mal vielleicht sogar noch mal besprechen dürfen.
Die Verurteilten hat er auch mitgespielt.
Die Verurteilten.
Einer der größten Filme wahrscheinlich von denen, die er gemacht hat. Du hast eben schon gesagt, für dich ist einer Flug über das Kuckucksnest der Jack Nicholson-Film. Mhm. Warum? Oder was zeichnet für dich den perfekten Jack Nicholson-Moment aus?
Also erstmal die Darstellung. Ja, wie er gespielt hat, wie er diesen Typen spielt, die ist natürlich auch die, es ist nicht nur das Spiel nur von Jack Nicholson, sondern es ist auch die Figur, mit der man sich wahnsinnig identifiziert. Mhm. Man hasst irgendwann diese Oberschwester da dem Dings, man liebt
ihn. Ratchet.
Ja, genau. Und dann, auch wenn er dann zum Schluss, als er dann quasi wirklich stillgestellt worden ist, wie er da auch sitzt, irgendwie mit allein dieser Gesichtsausdruck, dass man das glaubt. Mhm. Also ich im Kino war totenstill und alle waren nur, oh Gott. Jetzt haben sie es wirklich gemacht und sowas. Also es war wirklich so eine Ergriffenheit. Mhm. Das musst du ja auch erstmal transportieren können. Es ist ja manchmal so, dass du was siehst und sagst, ja, das macht er ganz gut, aber es geht emotional null an dich. Mhm. Und das habe ich bei ihm nie. Und auch bei den überzeichneten Rollen, also eben sowas wie der Teufel bei den Hexen von Eastwick und sowas, das ist ja eine Fantasiefigur. Und eigentlich kann man sich damit ja trösten, sagen, ja, gibt's ja nicht. Und der Vater in Shining, so einen bekloppten Psycho-Typen gibt's ja auch. Jetzt klar, gibt's wahrscheinlich schon, aber sag mal, du weißt, es ist eine überhöhte Stephen King-Figur. Und trotzdem schafft er es, dich zu gruseln. So wie mich Morgan Freeman unheimlich oft beruhigt. Mhm. Der taucht in einem Film auf und ich denke sofort, ach, es wird nicht so schlimm.
Mhm. Ja, das stimmt. Der hat was ganz Beruhigendes. Deswegen, glaube ich, sagt man auch, passt diese Rolle als Gott so gut.
Ja.
Weil er so eine Erhabenheit ausstrahlt. Und das hat Jack Nicholson halt natürlich nicht. Die sind super gegensätzlich, was ihre Außenwirkung
angeht. Total.
Und Jack Nicholson verbinde ich auch immer mit Stress. Aber mit positivem Stress. Wenn er zum Beispiel die Wutprobe mit Adam Sandler, ja, wo er auch eigentlich, sage ich mal, wird es eher zu seinem mittelmäßigen Repertoire zählt, aber da ist er ja auch so dieser, eigentlich schon fast diabolische, der dann immer so sehr sagt, jetzt regen Sie sich doch mal nicht so auf und dann dieses diabolische Grinsen und das kann der halt einfach wie kein Zweiter. Ich glaube, es wird einfach niemanden geben, der die Mimik eines Jack Nicholson nochmal so haben wird, weil das einfach, das ist ein einmaliger Schauspieler, den kannst du in 3 Stiftzügen kannst du den anskizzieren und die Leute wissen sofort, wer gemeint ist und das ist schon ein großes Kunstwerk, wenn man das kann. Deswegen schätze ich den auch sehr und mag den. Das ist schon für mich so wahrscheinlich einer der Schauspieler. Also das ist schon, muss ich schon auch über Jack Nicholson sagen. Über den könnte ich wahrscheinlich Stunden reden. Allein, weil er einen wahnsinnig guten Joker gemimt hat. Allein, weil er, also Shining ist für mich wirklich, es ist ja immer so interessant, dass Stephen King hasst den Film ja. Und sagt ja, das ist ja einer der schlechtesten Verfilmungen seiner Bücher.
Ist das so? Das wusste ich gar nicht.
Also der hat ihn ganz lange abgelehnt. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber es war ganz lange Thema bei ihm. Und ich finde das immer so absurd, weil ich finde, die Kubrick-Handschrift, die da drin steckt und das, was der Film gemacht hat, ist ja wahrscheinlich eine der allerbesten Stephen King-Verfilmungen.
Würde ich auch sagen. Ja?
Und das finde ich so absurd. Aber Jack Nicholson ist wahrscheinlich noch vor dem Haus, vor dem Hotel, vor den Twins, vor allem, was da drin so passiert, vor dem Irrgarten, dieses ganze, also da sind ja 1000 Sachen drin, die so krass sind, aber Jack Nicholson schwebt über all dem als die absolute Hauptfigur noch vor Hotel und Co. Das ist wirklich extrem krass. Und in dem Film ist ja wirklich fast jeder krass. Also selbst die blöden Grady Twins sind ja super krass, aber auch seine Frau und auch der Sohn, die sind ja alle mega. Aber er ist einfach, Also es ist wirklich Wahnsinn.
Und wie hast du ihn jetzt in dem Film, über den wir heute sprechen, wahrgenommen? Also da ist das ja nicht so extrem. Er spielt natürlich klar in schon einen guten Kontrast. Es gibt ein schönes Zitat von Rob Reiner, der Regie geführt hat. Der hat gesagt, Jack kann auf der Leinwand durchaus mal explodieren und morgen ist der Zen-Meister. Und die beiden zusammenzubringen, das ist einfach das Beste gewesen, was mir passieren konnte. Mhm. Das ist ja auch so, im Film spiegelt sich das ja auch wieder, der exzentrische Multimillionär und der Automechaniker, der Belesene. Und wie hast du Jack Nicholson da so vom Spielen her wahrgenommen?
Fand ihn aber dann relativ ruhig. Also ich fand, man hätte das sogar mehr überreizen können, so dieses Ganze, wie er halt so ist. Mhm. Aber ich finde, man geht schon sehr schnell. Also ich finde, dass zum Beispiel diese Freundschaft von den beiden relativ schnell losgeht. Ich hätte gedacht, dass das sogar noch mehr Zeit braucht. Ich finde, die gehen relativ schnell in diese Freundschaft rein.
Aber es ist ein Film, ne? Weißt du das beim Film?
Ja, aber Filme nehmen sich ja für sowas normalerweise ein bisschen mehr Zeit und machen dann noch so einen Zusammenschnitt, ne? Aber das macht der Film gar nicht. Der Film ist, die sind sehr schnell befreundet und er macht es schon gut. Ich mag halt seine Eingangsrede in diesem Gerichtssaal, wo er den Krankenhauschef mimt, der dann auch sagt, hören Sie mal zu, ich habe ein Date mit Michelle Pfeiffer abgesagt.
Ja.
Und jetzt stehe ich hier, muss jetzt hier reden und ich habe genug Geld. Hier in dem Umschein ist ein großzügiger Scheck für euch alle. Beruhigt euch mal. Und dann stellt er fest, dass er dann halt das Blut hustet.
Ja.
Aber
gute Szene, also natürlich eine moralische Szene, klar, ein bisschen sehr plakativ, aber ich fand es trotzdem cool.
Und immer mit diesem Kaffee, dieser sehr, sehr spezielle Kaffee, der da angerührt wird, genau, der auch dann zum Schluss nochmal erklärt wird, der legendär ist.
Ja.
Und er trinkt immer so den teuersten Kaffee der Welt. Und der teuerste Kaffee der Welt wird hergestellt, also ich kannte die Geschichte auch schon vor dem Film, ich glaube in Peru.
Ja.
Ist es in Peru, gibt es Kaffeebohnen und die werden von den einheimischen Katzen gefressen. Das sind so ganz eigensinnige Katzen. Und dann werden diese Kaffeebohnen wieder ausgeschieden. Und diese werden dort im Körper nicht verdaut und werden mit deren Zusatzstoffen sozusagen untersetzt. Das heißt
aromatisiert.
Genau, aromatisiert. Und so kommt es dazu, dass diese Kaffeebohnen, wenn man sie reinigt vom Kot der Katze,
dann so schmecken.
Und dass man sie dann malt, wie man das mit Kaffee so macht, dass sie einen ganz eigensinnigen Geschmack haben. Und dieser Geschmack sind tatsächlich Magensäuren beziehungsweise auch ein bisschen Kacki.
Ja.
Und das ist total krass, wenn man das hört, dass so dann irgendwie ein Pfund zwischen, ich glaube, 150 und 400 Dollar oder sowas kostet. Aber es ist der teuerste Kaffee der Welt. Ich frage mich immer, wie hat es einer rausgefunden? Also du musst es ja irgendwie rausgefunden haben, dass das passiert. Es muss ja irgendwann einer mal gemacht haben.
Erstmal muss ja einer mal das entdeckt haben.
Ja, gemein. Also,
einer gesagt, guck mal hier, da hat die Katze hat jetzt gerade Kaffee ausgeschissen.
Ich habe keinen Bock, aufs Feld zu laufen. Mir riechen frische Bohnen so und ich nehme jetzt die.
Genau.
So, das sind die letzten, die ich habe. Und das dann zu reinigen und das dann zu machen, das finde ich Wahnsinn.
Ja.
Also das, die Entdeckung dieses Kaffees, die wird mich mal wirklich interessieren. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, und das ist also seit Jahren so ein Mythos, über den man sich lustig macht.
Ganz kurz an die Leute von Kabel 1. Also wir wären auch an so Naturdoku interessiert, der Max und ich.
Ja.
Nur als nächstes.
Ja.
Nur mal das so
da mal, können wir der Sache
mal eingestreut. Einfach mal, ne, wenn ihr sagt, Mensch, die großen Rätsel der Erde nochmal neu betrachtet.
Mit den
beiden Vollidioten, dann gebt uns das.
Wir beide mit so einem Safari-Hut in so einem Safari-Auto.
Aber vor einem Greenscreen, wo man dann einfach ganz schlechte Dings. Aber ein Stichwort, Max, ein wirklich gutes Stichwort. Die reisen ja in dem Moment, wo sie dann da losziehen mit der Kohle von dem Millionär, reisen sie um die ganze Welt.
Mhm.
Und das sind ja in halbminütigen Sequenzen, siehst du die auf der Pyramide hocken und damit hocken. Ist das alles echt? Oder ist
also ich finde, die Szene vor der Pyramide sieht sehr greenscreenig aus. Sehr künstlich aus,
gedacht.
Muss man leider sagen.
Aber ich meine, die in Afrika, in dem Jeep.
Ja, gut, das nicht alles. Die werden auch schon in vielen Orten gedreht haben. Aber man sieht schon bei ein paar Szenen, dass sie vom Greenscreen standen.
Okay,
das ist einfach die typische. Das sah natürlich 2007 noch ein bisschen schlechter aus als heute. Mhm. Heute hast du noch mehr Mittel. Und das noch
heute wirst du es nicht mehr merken.
Heute wirst du es wahrscheinlich gar nicht mehr merken. Da merkst du es teilweise an der Belichtung. Die Belichtung ist nicht immer präzise. Sieht nicht natürlich aus. Kein natürliches Licht, was vor allem auf Jack Nicholson fällt.
Fachmann.
Ja, der Fachmann.
Kommt hier, jetzt packt der richtig aus. Zehnte Folge hier und jetzt packt der richtig aus. Jeder, die Beleuchtung hat nicht gestimmt beim Jack Nicholson.
Ja, so ist es halt einfach, geil. Leute, man weiß einfach.
Bin beeindruckt gerade.
Ah, ja, klar.
Ich würde gerne mal ganz kurz bei Jack Nicholson noch mal ganz kurz bleiben, also jetzt bei seiner schauspielischen Leistung.
Mhm.
Und zwar, weil er nämlich tatsächlich einen Schauspiellehrer hatte, 1951, der hieß Jeff Corey.
Mhm.
Und der ist auf die schwarze Liste von Hollywood bekommen.
Ach,
damals.
Wirklich?
Ja, ja. Und dann durfte der nicht mehr drehen, weil er irgendwie das Maul aufgemacht hat irgendwie, hat aber dann Leute unterrichtet. Und der hat selbst, bevor er Unterricht gegeben hat, hat er sehr viel raue Filme gedreht. Also ich habe jetzt mal so ein paar Titel aufgeschrieben, der Frauenmörder von Boston, der Marshall und was weiß ich, lauter so martialisches Zeug.
Mhm.
Und das war der Schauspiellehrer von Jack Nicholson. Ich glaube jetzt nicht, dass das alles ausgemacht hat, aber sagen wir mal, wenn ich das so lese, was der gemacht hat, denke ich mal, der hat da schon seinen Anteil dran gehabt, dass der dann so geworden ist als Darsteller, wie er ist, oder?
Ja, natürlich.
Dann gab es noch, was auch für seine Karriere wichtig war, 1958 eine Begegnung mit Roger Corman, hieß der, das war ein Produzent. Mhm. Und der war unter anderem, wenn man das später mal von sich sagen kann, der war verantwortlich unter anderem für die Karrieren von Robert De Niro, Martin Scorsese, Sylvester Stallone und so weiter und so fort. Da kommt noch eine ganze
Reihe. Na gut, wenn du die alle auf der Liste hast, das ist schon...
Ne, wenn du später so sagen kannst, ach, mir ist heute langweilig, ruf mal den Martin an. Ne. Martin, wie ist denn der Irishman gelaufen bei Netflix? Gut gelaufen, ja, ach, schön. Ja.
Tschüss.
Tschüss. Ich muss mal der Robert, der Robert ist gerade an den Dings. Ach, Robert, gut.
Ja, also ich meine, das ist schon irgendwie...
Das ist schon eine krasse Liga, ja.
Ja, ja, ja. Das ist ganz interessant, weil Jack Nicholson ist in diese Phase gekommen, weil nämlich in den 70ern waren zum Beispiel unheimlich extremst maskuline Typen gefragt in den Hollywood-Filmen. Mhm. Und es änderte sich dann und dann war auf einmal ein viel größeres Interesse an so ein bisschen psychologisch interessanteren, realitätsnäheren Figuren, war das Interesse größer irgendwie. Und da hat er dann auch dazu gezählt, trotz seiner ganzen exzessiven Art, wurde dann aufgezählt mit Leuten wie eben Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman und wie die alle hießen. Mhm. Und das war dann so ein bisschen so die neue Generation, wobei er da schon länger gedreht, aber trotzdem, also eine sehr interessante schauspielerische Geschichte, die man, wenn man sie so ein bisschen mal in der Nähe, sich aus der Nähe betrachtet, auch irgendwie ein bisschen erklärt, warum der so ist, wie er ist. Mhm. Und willst du noch auch einen interessanten privaten Fact wissen oder wollen wir das ins Aufheben oder soll ich ihn?
Ich nehme gerne einen interessanten
Fact. Weil ich mir sogar vorstellen, und zwar, der hat tatsächlich mit 37 Jahren erfahren, dass seine Schwester, seine große Schwester, seine vermeintlich große Schwester, seine Mutter war. Kennst du die Geschichte?
Was? Nein.
Der hatte eine ganz junge Mutter, June, und die Eltern von June haben ihr nach der Geburt von Jack Nicholson gesagt, pass auf, du willst ja noch Karriere machen als Tänzerin, als Schauspielerin und sowas, lass uns doch den Jungen großziehen, weil du bist doch eh noch so jung und wir sagen, du bist die Schwester. Mhm. Und das hat Jack Nicholson, ist damit 37 Jahre lang, ist er damit durch die Welt gegangen, dass June seine Schwester war. Und dann hat ihm irgendwann ein Journalist, der das recherchiert hat, gesagt, ich muss Ihnen was Wichtiges sagen, Sie sind gar nicht bei ihren leiblichen Eltern groß geworden, sondern ihre Eltern, in Anführungsstrichen, sind eigentlich ihre Großeltern und ihre Schwester ist eigentlich ihre Mutter. Und da war die aber dann schon tot und als er konnte dann auch niemand mehr fragen und damit musste der erstmal klarkommen. Das ist schon krass.
Was sind das auch für ein komisches Verhalten von dem Journalisten? Also das ist ja schon
hart. Dass der es petzt.
Ja, dass er snitcht. Also das macht man nicht, aber das, also komische. Klar, es ist auch schön, ich glaube, das will man dann schon auch irgendwie wissen, aber weiß nicht, ob das dann einfach von jemandem gar nicht, der aus der Familie ist, kommen soll. Ganz schwierige Geschichte.
Ja, das dementsprechend war auch dann seine zweite Schwester, die er noch hatte, war dann seine Tante, stellte sich raus. Ja.
Ah.
Also dann beide Schwestern quasi im Nachhinein verloren von seinem Bewusstsein. Damit musste schon klarkommen. Also das ist ja eine riesige Lebenslüge und dann vor allem so bis 37, da bist du so wie du jetzt.
Find
ja.
Aber auch die Lüge einfach an sich von der Familie uncool. Also warum hätte man doch auch anders lösen können. Aber gut, das war ja, wahrscheinlich
das Zeit. Wissen wir jetzt natürlich nicht ganz genau.
Das ist ja die Zeit dann einfach.
Ja, gut.
Weiß jetzt nicht,
aber stell mal vor, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass
du mein Bruder wärst.
Dass ich dein Bruder bin.
Das wäre das Komischste auf der ganzen Welt. Da würde ich einfach, glaube ich, gehen.
Vor allem, ja. Da wären die Eltern hätten vor allem dann wie viele Jahre dazwischen gelegen haben, bis unsere Mutter dann erst mich bekommen hat und dann dich. Aber ich finde es eine krasse, es gehört natürlich in diesen Podcast, weil das ist einfach eine interessante Geschichte ist, die ich auch nicht, die ich jetzt irgendwie beim Recherchieren gefunden habe. Ich wusste das nicht. Komischerweise ist mir nie über den Weg gelaufen.
Irre, finde ich einen super interessanten Fakt.
Ja.
Morgan Freeman, das Gegenstück zu Jack Nicholson in diesem Film.
Ja.
Beide aber auch, muss man sagen, im Deutschen wieder durch ihre Synchronstimmen extrem gut wiedergegeben. Also beide Synchronstimmen sind, kann man ihnen sofort zuschreiben. Sie sind beide, die typische Morgan Freeman-Stimme ist sehr gut gewählt, sehr beruhigend, passt zu ihm. Genauso wie Jack Nicholson hat dieses Diabolische auch in der Stimme. Bei Shining hat er noch eine andere Stimme.
Genau.
Ich glaube, beim Kuckucksnest auch, aber irgendwann...
Irgendwann hieß der Sprecher Joachim Kerzel und der hat, und das ist auch wieder so geil, weißt du, der hat dann gesprochen Dustin Hoffman, Anthony Hopkins, Dennis Hopper, Jean Reno und Harvey Keitel. Das ist eine Frechheit eigentlich, ne?
Einfach Wahnsinn.
Ja, und ich habe mir so vorgestellt, du sitzt im Bus irgendwie und der telefoniert hinten mit seinem Smartphone und du denkst so, ach, hinter mir sitzt ja Dustin Hoffman. Nee, ist ja gar nicht, ist ja Anthony Hopkins. Nee, doch nicht, Harvey Keitel. Ist schon geil irgendwie.
Irre.
Ja. Und Kerzel hat also auch bei Computerspielen seine Stimme eingesetzt, ist also ganz oft gebucht worden, unter anderem bei, kennst du das, Shadow Man, Nintendo 64?
Mhm, ja.
Als Brian Westhouse und K-Man in The Longest Journey, sagt dir das was?
Mhm.
als Kaiser Uriel Septim der Siebte in The Elder Scrolls. Mhm. Kennst du alles? Oder sagst du
also das einfach? Also, Shadowman habe ich wirklich damals gespielt.
So wie meine Mutter früher, wenn ich meiner Mutter was erzählt habe.
Oder wenn ich dir immer was erzähle.
Wie fies. Schon wieder.
Okay. Ja, kenne ich alles. Habe nicht alles davon gespielt, muss ich sagen. Aber man kennt natürlich alles als aufmerksamer Videospielredakteur, in Anführungsstrichen.
Genau, deswegen dachte ich, das wäre, würde dich interessieren, wenn ich das erzähle. Ja, vielleicht wäre unsere Hörer stinklangweilig, aber ich dachte, mir gefällt's.
Aber das war damals ein Ding tatsächlich, als Shadowman rauskam, weil das auf dem N64 aufgrund der Größe der Datenträger, der Cartridges, nicht üblich war, dass da Sachen...
Cartridges waren das die von Bonanza?
Das ist einfach nur eine Frechheit. Das ist auf dem Speichermedium vom N64, die hatten wesentlich weniger Platz als ein PlayStation-Disc. Bei der PlayStation konnte man schneller Musik und Ton draufpacken, das ging da nicht. Und da war man total erstaunt, als man dann Shadowman gespielt hat und auf einmal kam eine deutsche Synchronstimme. Das war damals, heute ist es ja gang und gäbe, damals war das was wirklich sehr, sehr, sehr Besonderes. Und das mochte ich damals sehr gern. War ein gutes Spiel auch, muss man sagen. Ja, ist eine markante Synchronstimme. Aber nochmal zurück zu Morgan Freeman. Jetzt haben wir so ein bisschen, kommen wir von Hölzgen zu Stöckchen.
Das ist aber doch das Prinzip dieses
Gespräche. Das ist absolut das
Prinzip Gespräche.
Dieses Podcasts. So. Aber Morgan Freeman, also wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber geredet. Für dich ist zum Beispiel Bruce Allmächtig oder Sieben, sind so zwei Dinge. Ja. Bei mir ist es auch Bruce Allmächtig. Er hat ja auch in The Dark Knight mitgespielt.
Genau.
Ich finde, bei Morgan Freeman ist es ganz oft so, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Schauspielern, ich kann ihm nicht so richtig diese eine große Rolle zuschauen. Deswegen habe ich auch vorhin so speziell gefragt, weil mir fällt das immer ein bisschen schwer. Ich finde, da sind viele Sachen dabei, wo ich sage so, ach klar, zum Beispiel Dark Knight, die ich ja wirklich oft gesehen habe, die Trilogie, da ist mir einfach, habe ich einfach vergessen, dass Morgan Freeman mitspielt.
Warum?
Weiß ich nicht. Weil er wahrscheinlich einfach immer so durch seine sehr ruhige Art, es ist immer, ob ein Schauspieler so eine sehr laute Ausstrahlung hat oder auch so eine sehr ruhige Ausstrahlung, da bleibt der Laute wie ein Jack Nicholson, bleibt dir halt einfach eher im Kopf hängen.
Ja,
das ist total interessant.
Und ich will jetzt natürlich so einen Weltdarsteller nicht mal im Ansatz irgendwie in Frage stellen, aber bei Jack Nicholson ist es so, dass ich mich teilweise, so wie bei Shining und bei vielen anderen Sachen, an die Figuren erinnere. Also ich sage nicht, ich habe diesen Film mit Jack Nicholson gesehen, sondern ich denke, bei Shining denke ich wirklich an den verrückten Vater und wie gesagt, ich denke an den Teufel und so weiter. Ich denke an Hoffa und was weiß ich, alle, die er gespielt hat. Ich denke tatsächlich immer auch an die Figuren, die bleiben so hängen. Und bei Morgan Freeman ist es mir manchmal so gegangen, dass ich einen Film gesehen habe und dann habe ich gesagt, und dann war da noch Morgan Freeman. Also es hat mir nicht, dass mir das nicht gefallen hat, auch bei Red oder sowas irgendwie super. Ich lieb das, wenn der auftaucht, aber ich finde die...
Die sind alle sehr ähnlich
angelegt. Die sind ähnlich und die Jack-Nicholson-Rollen sind prägnanter und unterschiedlicher.
Du hast halt meistens beim Schauspieler, bei einem großen Schauspieler hast du immer so, sagen wir mal, so 3-4 Rollen, weißt du? So wenn du sagst, zum Beispiel Harrison Ford, dann weißt du, der war Indiana Jones, der war Han Solo, ne? Noch so 2-3 andere Sachen. Aber ich finde, bei Morgan Freeman ist das aufgrund seiner, der ist eher immer so, bei Morgan Freeman ist nicht so, der ist das und das, sondern, ach, das ist Morgan Freeman. Und deswegen mag man den. Deswegen ist der einem sympathisch. Mhm. Aber tatsächlich fehlt mir da manchmal so ein bisschen die eine große Rolle, die er gespielt hat. Was nichts macht. Es gibt diese Schauspieler und es gibt halt Schauspieler wie Jack Nicholson, die dann halt vor allem durch ihre Rollen präsent sind.
Was sie trennt, ist zum Beispiel auch die Preise. Also Jack Nicholson ist ja Rekordhalter mit 12 Oscar-Nominierungen und er hat 100 Preise bekommen. 100 amtliche Filmpreise hat Jack Nicholson bekommen. Gilt als der erfolgreichste männliche Schauspieler der Welt.
Aber auch irgendwie zurecht, oder?
Irgendwie zurecht.
Also ich finde schon, das ist einfach wirklich, das ist, wenn man so Robert De Niro, Jack Nicholson, so, das sind doch so, wenn man jetzt von männlichen Schauspielern redet, sind das schon so mit die markantesten.
Die markantesten. Es gibt natürlich so Leute, die ich total mag, wie Robert Redford oder was weiß ich.
Ja.
Aber das ist halt auch immer Robert Redford auf seine Art und Weise.
Ja,
egal, ob das jetzt irgendwie in einem Gangsterfilm ist oder Picknick mit Bären oder was weiß ich. Ich liebe den sehr, aber dieses prägnante Verrückte, das haben halt die beiden, die du gerade genannt hast, sind da schon führend, fand ich auch.
Voll, die sind halt wirklich einfach so richtige krasse Charakterdarsteller.
Ja. Hast du Lieblingsszenen gehabt bei dem Film oder irgendwie die hängen geblieben sind?
Also ich mag halt immer dann, wenn sie sich so ein bisschen auch so kabbeln, ne? Dann der Flugzeugsprung oder das Autorennen. Dann aber auch das diepe Gespräch über...
Der Fallschirmsprung ist schon lustig.
Der Fallschirmsprung ist schon wirklich gut,
ja, finde ich auch.
Vor allem, dass der auch einfach dann so komisch gecuttet wird, also dass die dann einfach unten sind, dass man sieht ja gar nicht die Landung. So.
Kennst du eigentlich, entschuldige, ich muss reingehen, kennst du die Seite mit den Filmfehlern? Es gibt ja so eine Internetseite, wo so...
Gibt sehr viele,
ja. Ja, aber ich habe eine entdeckt und die haben auch bei dem Film irgendwie so, dass die Sonnenbrille irgendwie, die hat er in der einen Szene in der linken Hand und dann gibt's einen Cut, auf einmal hat er es in der rechten Hand, kann aber so schnell gar nicht gegangen sein. So
Anschlussfehler.
Ja. Ich habe die keinen einzigen davon bemerkt beim Gucken.
Das ist immer total interessant. Ja. Aber das hat man bei vielen Filmen, möchte ich schon mir was durchgelesen. Sogar in Ice Age sind wahnsinnig viele Anschlussfehler, wo man denkt, es ist doch computeranimiert, Leute. Es sind doch gar nicht, menschliche Fehler können doch nicht passieren.
Das ist ja lustig.
Es gibt eine ganz lange Liste, was in Ice Age alles falsch war. Okay. Das finde ich total interessant.
Vielleicht dürfen wir einfach mal eine Folge machen, wo wir dann das zusammentragen und dann mal irgendwie über die besten Fehler, Anschlussfehler der Filmgeschichte
reden. Die lustigsten,
genau.
Ja, da hätte ich auch großen Spaß dran. Sowas mag ich ja immer ganz gern. Ich finde das ja nicht, dass das Filme irgendwie schlechter macht, sondern jeder große Film, ob Star Wars, Herr der Ringe oder sonst was, also bei Herr der Ringe fliegt dann einer Szene einfach im Flugzeug im Hintergrund rum. Also, weißt du, das ist einer der, die Filmtrilogie für viele Leute neben Star Wars. Und das ist schon immer witzig.
Es soll ja gern bei Ben Hur in der Original-Dingsbums
sein.
Die Armbanduhr.
Die berühmte Armbanduhr bei Ben Hur, ja. Die Ben-Hur, gell?
Die Ben-Hur,
ja.
Genau. Also was ich zum Beispiel mochte auf dieser Bucketlist, da müssen wir eh nochmal drüber reden, auch unsere über persönlichen, steht ja unter anderem das schönste Mädchen der Welt küssen. Und das fand ich echt eine charmante, extrem charmante Lösung, dass er dann endlich nach langer Zeit, also die Jack Nicholson in der Rolle dann doch seine Tochter sieht, mit der er sich verworfen hat. Und dann steht er vor der Tür und dann kommt seine Enkelin und er nimmt die in den Arm und dann küsst er sie. Und dann sieht man so, wie auf der Liste das so durchstreicht, das schönste Mädchen der Welt küssen. Das fand ich irgendwie wahnsinnig. Das fand ich anrührend, kann ich nicht anders sagen. Das mochte ich.
Die letzten 10 Minuten des Films finde ich unfassbar stark. Also der ist natürlich, ich meine, darauf arbeitet der Film natürlich auch hin, dass irgendwann einer von den beiden zuerst sterben wird. Wer das ist, weiß man ja noch nicht so richtig, aber es ist dann natürlich die Rolle von Morgan Freeman. Und Jack Nicholson hält dann diese Trauerrede in dieser sehr vollen Kirche und dann arbeitet er noch die Liste, die sie zusammen erarbeitet haben, alleine ab. Und genau diese Szene mit der Tochter, weil das ja auch für ihn so ein wichtiges Ding ist und sowas, und wie sie das, diesen majestätischen Moment und sowas, wie sie das dann alles ansprechen, das ist alles so schön hinten raus noch gelöst, was mit dieser Liste passiert. Diese ganzen Sachen wie Autorennen und Fallschirmspringen und sowas, ja, das ist ganz lustig, aber so diese emotionalen 15 letzten Minuten, die sind schon sehr, sehr gut gemacht. Also da habe ich schon ganz schön geheult, muss ich sagen. Da sind mir schon ganz schön die Tränen geflossen.
Ja, auch diese Szene eben dann im Krankenhaus, ja, und mit seiner Frau, die halt eben auf toll gespielt wird, sehr glaubwürdig, also wo wirklich auch dann, ja, immer wenn der Film es schafft, dass du vergisst, dass es ein Film ist, sondern du bist einfach nur so drin, das hat er gerade gegen Ende auch geschafft. Und ich meine, das Finale, wo dann der Assistent auf den Berg hochkommt und dann da oben diese Dings aufmacht, was ist denn das, was er da aufmacht eigentlich?
Ja, so eine kleine Schatulle, die dort fest installiert ist. Und dann sind da ja so beide in diesen
Kaffeedosen
drin. Genau.
Die eine ist schon oben und die andere bringt er dann hoch später noch. Und das ist natürlich einfach auch ein sehr schöner dramaturgischer Gedanke, dass dann eben diese beiden Kaffeedosen, vor allem von dem Instant-Kaffee, das ist eben das auch der immer den teuren Kaffee getrunken hat, am Ende aber auch dann bereit war, irgendwie, dass seine Asche in dieser Instant-Kaffeedose drin ist. Das ist schon ein guter Moment.
Und das Geile ist ja auch eigentlich dann der letzte Satz. Und er hat das sehr gemocht, denn sein Grab war illegal oder sowas, ne? Er sagt doch dann irgendwie, dass er dort begraben war, war illegal. Dass er noch sozusagen mit einem kleinen Bad Boy-Move sozusagen zu Grabe getragen wird. Genau. Das finde ich halt auch irgendwie schön.
Übrigens, weil wir immer von den Dings, die Rollen hießen, also der Morgan Freeman hieß Chamber und Jack Nicholson hieß Cole.
Okay.
Einfach, hätten wir früher drauf kommen können.
Ja, aber auf der anderen Seite, oft wissen es die Leute nicht und man weiß dann mit den Namen nicht so richtig und deswegen weiß man
ich einfach, wenn
man
sagt, schlimm.
Jack Nicholson oder Morgan Freeman, mache ich das gar nicht so ungern, weil dann wissen die Leute ganz genau, wer es ist. Und wenn ich sage, Cole und Chamber, setzt es immer voraus, die Leute das wissen, manchmal wissen sie es nicht.
Und wir sind ja hier auch nicht da, um perfekte Inhaltsangaben zu machen, sondern nur, um
drüber zu quatschen, wie schön das alles war.
Genau.
Ja, also die letzten 15 Minuten sind wahnsinnig stark und das mochte ich echt gern.
Es gab eine Szene, wo ich mich überhaupt nicht mit der Entscheidung von Morgan Freeman oder von Chamber identifizieren konnte. Das war, als er an der Bar sitzt und diese wahnsinnig schöne Frau reinkommt und ihn anflirtet und dann sagt, sie macht das nicht oft, aber sie hat ein Zimmer im Hotel und ihn auffordert mitzugehen und er macht's nicht. Das konnte ich nicht verstehen. Das konnte ich einfach nicht verstehen. Also.
So funktioniert es also.
Ja, ich bin da. Egal, fällt mir gerade nur ein. Vielleicht, keine Ahnung. Ja gut, ist ja eine gewisse Ehrlichkeit, ist ja auch gefragt hier in dem Podcast, klar. Oder? Wollen wir hier nicht nur immer so tun, als wären wir perfekte Saubermänner.
Nee.
Ja. Ne? So. Okay, was Rob Reiner und auch Morgan Freeman haben, ist ein eigener Stern in der Walk of Fame. Da wollte ich mal fragen, hättest du auch sowas gerne mal irgendwann? so ein erschaffen
Erstmal, Moment mal, Rob Reiner hat einen und Morgan Freeman hat einen, ja, aber Jack Nicholson hat keinen.
Habe ich nicht rausgefunden, aber zumindest. Wahrscheinlich Jack Nicholson hat er auch
wird doch auf jeden Fall.
Vielleicht hat er zwei, das haben sie dann wegen nicht reingeschrieben.
Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Mehrere auf jeder Seite. Links und rechts.
Ja, genau. Ich gehe mal davon aus, dass alle drei einen haben.
Ja, so. Ja, also das würde mich auf jeden Fall wundern. Also was ich gerne hätte, ne, so, wäre ja, Walk of Fame ist mir egal, aber nee, das kennst du nicht, im Europapark gibt es so eine Wand, da haben ganz viele deutsche Prominente ihre Handabdrücke in so eine Masse getunkt und es wird dann so gold angemalt und das hängt an so einem Gebäude dran und das ist dann so Roberto Blanco und die Lochis.
Die Lochis. Und
Barbara Schöneberger.
Die Lochis so, haben der
im Europapark hat, da hängt ungefähr, also da hängt jede B-prominente Figur, die man sich vorstellen kann, hängt da. Und da hängt
bin ich
auch,
aber froh, dass ich da nicht dabei bin.
Ich glaube, da hängen auch so schon so die ganz Großen, so Matthias Schweighöfer, Otto und sowas, die hängen da auch. Ich muss da noch mal gucken, weil ich bin jetzt bald wieder da. Aber da hätte ich ganz gern einfach nur damit meine Hände im Europapark hängen. Da hätte ich gerne meine Hände hängen. Das finde ich einfach schön. Walk of Fame, ja, aber wäre auch bestimmt ganz nett, wenn da einfach Maxi Rockstar nach seinem steht. Gute. Und du?
Mir wäre schon, sag mal, so ein beleuchtetes Autogramm von mir in der schönen Apfelweinkneipe mischen. Würde mir schon gefallen.
Ich glaube, dass es das schon gibt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in diverse Apfelweinkneipen hier in der Gegend fahren kann und irgendwo hängt auch ein Badesalzautogramm. Ja, also da bin ich mir sehr sicher.
Ich weiß auf jeden Fall von einer Pizzeria in Mülheim bei Offenbach, da hingen wir. Das weiß ich noch. Weil da waren wir schon vor 100 Jahren.
Neben Bushido.
Genau, neben
so prominente Bushido. Prominente Gäste,
genau, nach Bushido. Genau. Und jetzt Haftbefehl, ja, auf der anderen Seite, genau. Oh Mann.
Gut.
Ja.
Aber was würdest du dir denn, weil wir jetzt ja gerade von Zielen reden, was würdest du dir denn auf deine Löffelliste, auf deine Bucketlist schreiben?
Genau, auf die Bucketliste, so, da habe ich wirklich drüber nachgedacht.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich habe überlegt, jetzt ist ja so, wir reden ja nicht von ideellen Dingen jetzt, sondern wir reden von Sachen, die man konkret machen könnte noch, die man gerne hätte, aber auch oder sowas. Also so ein bisschen so eine Mischung aus Wunschdenken, aber auch umsetzbar. Das ist, wobei bei meinem Nummer zwei wird es schon schwierig. Aber ich sage jetzt, fangen wir mit meinem Billigsten an, auf Platz 3. Ich würde tatsächlich gerne mal einmal in meinem Leben mit einem roten Jaguar E gefahren. Ich bin überhaupt kein großer Autofreak, aber es gab damals Jerry Cotton, Tod im roten Jaguar. Mhm. Und da war ich mit meiner Mutter drin im Kino, in dem berühmten Bali, in dem ich auch Dschungelbuch gesehen habe, von dem ich euch erzählt habe, 6 Mal. Und da war ich später mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte ein Date mit einem Malermeister, mit so einem Tapezierer. Mhm. Den sie irgendwie, weiß nicht, woher sie den kannte, irgendwie, der kam zu uns, ein fremder Mann, und dann sagte er, ja, sind wir so weit, und dann gingen wir ins Kino zu dritt. Und gingen in der Tod im roten Jaguar mit einem Jerry Cotton Film, mit George Nader. Und ich weiß noch, dass mich diese Liaison zwischen meiner Mutter und dem Typ eher irritiert hat, das hat mich auch nicht so wirklich interessiert, meine Mutter war alleine, war Single, durfte das ja auch gerne machen. Aber dieser Film hat mich dann so abgelenkt und dieses Auto hat damals schon auf mich als 10-Jähriger oder wie das war, eine unglaubliche Ausstrahlungskraft gehabt. Und es gab mal eine Sendung, ich weiß nicht, in irgendeinem, weiß den Sender nicht mehr, wo, sag mal, Prominente sich Autos aussuchen durften, in denen sie endlich mal fahren dürfen. Und dann hat mich ein Redakteur angerufen, gefragt, ob ich das Lust hätte zu machen. Und dann habe ich gesagt, sofort, normalerweise habe ich in so einer Sendung ja nichts verloren, aber die Möglichkeit, in einem Jaguar E zu fahren, war so verlockend, dass ich sofort gesagt habe, ja, ich habe nicht gefragt, was ich da noch machen muss, ob es da eine Gage gibt oder ist ja scheißegal. Und dann ist es irgendwann geplatzt, weil dann der Chefredakteur das dann irgendwie für keine gute Idee hielt. Dann ist das wieder geplatzt.
Frechheit.
Das ist leider auf Platz 3 bis heute unerfüllt. Aber gut, jetzt haben es ja noch mal Leute gehört und du hast es gehört und
ich sag's weiter.
Du sagst weiter und wer weiß, wenn ich 70 werde, ja, ich meine, gut, wobei ich habe, sagen wir mal, auf einer ähnlichen Liste steht irgendwie mal ein Heimspiel vom FC Liverpool an der Anfield Road zu sehen. Das ist jetzt aber auf einem, das ist nicht mein zweiter Wunsch, das habe ich auch lange Zeit.
Bist du auch so ein Liverpool-Fan?
Ich bin schon immer Liverpool-Fan, jetzt nicht nur wegen Klopp, sondern schon immer Liverpool.
Hast du dich mal mit dem Christian Gürt darüber eigentlich ausgetauscht? Der vergöttert ja Liverpool.
Nee, den Christian Gürt kennt jetzt hier keiner, aber den nehme ich als Fußballfan nicht ernst. Das ist aufgesetzte Scheiße. Das ist kein authentischer Fußballfan. Das ist einer,
das stimmt nicht.
Ist so ein Modefan. Nein, der hat keine Ahnung. Ich bin sicher, wenn ich mit dem rede, hat keine Ahnung. Ich habe Bücher geschrieben, Max.
Ich habe Bücher geschrieben? Was bist du denn? Was ist denn das hier gerade für ein Film? Das ist ja die Hölle.
Ich wollte mal so ein Arschloch sein.
Ja, genau. Ich habe es ganz kurz geglaubt, ne? Ich hab gerade wirklich drauf geguckt, was. Ach du liebe Zeit.
So Wesensveränderung.
Den kennt ja auch keiner.
Wesensveränderung.
Ich gerade schon so.
Nein, ich kenne deinen Kumpel Christian Gürt. Ja, gut, ich glaube, hat er wirklich Ahnung vom Fußball?
Ja, richtig Ahnung.
Wirklich?
Ja, würde ich schon. Ich weiß auch, wo er manchmal ein bisschen mehr Schippen draufpasst, aber beim Liverpool, da ist er schon. sehr weit vorne. Ich muss euch, da müsst ihr euch mal, das wusste ich nämlich nicht. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt, dass du so ein großer Liverpool-Fan bist. Aber da
ja, hat, mal so ein Liverpool-Podcast noch mit Chris Gwent und mir.
Ja, so ein Liverpool-Podcast.
Macht doch Sinn.
Ja, macht doch auch Sinn.
Genau, also das war Platz 3.
Platz 3 ist also
abwechseln, wir machen es abwechseln. Jetzt kommen wir
naja, gut, wenn wir dann bei solchen Sachen sind, wo wir sagen, da geht es eher, sage ich mal, um schon sowas
Materielles.
Ja. Dann würde ich sagen, mein größtes Ziel ist, alle Disneylander zu sehen. Alle 5 Disneylander. Shanghai, Tokio, wie heißt, also auf jeden Fall, Disney World habe ich ja schon gesehen und Paris auch, Anaheim, 6 Stück sind sogar. Und es gibt ja noch ein zweites in China, in Hongkong. Ich würde gerne alle, das ist auf jeden Fall, ich will alle Disneylander sehen. Ich habe jetzt 2 gesehen von 6, 4 fehlen noch, aber das ist auf jeden Fall ein riesengroßer. Das ist aber
machbar.
Das ist machbar, das ist halt finanzieller Aufwand.
Gut,
das ist ja auch, nachdem,
da wieder,
auch da ist wieder die Frage, wie viele Staffeln hier noch gebucht werden.
Wie viele Staffeln, lieber.
Starren aufgebucht. aber nee, ich tatsächlich, also das ist jetzt ernsthaft, ich bin ja ein riesengroßer Vergnügungspark-Nerd. Und tatsächlich war das früher halt immer einfach aufgrund des Geldes einfach und weil ja auch meine Eltern beide irgendwie immer ein bisschen mit Fliegen nicht so, fliegt ja nicht so gern. Mama noch ungerner als du. Aber das wäre
noch schon ungerner.
Ungerner. Jo, ungerner. Und deswegen, das letztes Jahr das Disney World Ding, das war gut, war ja auch vor 2 Wochen vor Corona, also es war ja wirklich so, ich bin auf dem Flughafen ausgestiegen, habe nur Leute mit Mundschutz gesehen, und gedacht, das ist ja Quatsch. Und 2 Wochen später war die Welt geschlossen. Mal gucken, wann es da weitergeht und dann werde ich daran auch weiter an diesem Punkt auf meiner Löffelliste arbeiten, da freue ich mich schon drauf. Okay. Liebt es.
Gut. Bei mir auf Platz 2 ist ein Abendessen mit Kate Winslet. Ich liebe Kate Winslet. Ich bin schon seit 15 Jahren unglücklich in die Frau verliebt. Mhm. Und ich will auch gar nicht jetzt mehr. Nur ein Abendessen. Das würde mir schon reichen.
Würdest du das aber auch sinnvoll nutzen? Würdest du ein gutes Gespräch mit ihr führen?
Mit meinem Englisch auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, also das wird ja mega.
Du bist so ein Arsch. Weißt du, selbst so einen romantischen Wunsch wie jetzt, einfach gleich runtergeputzt. Ich hab nur kritisch
gefragt.
Ja, am Arsch. Du hast zerstörerisch gefragt.
Nee.
Doch. Dann noch, nee, auch noch. Einfach, nee. Nur, einfach so mal, nee. Du hast mich gerade verletzt. Nee.
Nee.
Das ist total unverschämt. Also, das ist meine absolute Lieblingsschauspielerin. Ich liebe die wirklich. Ich sehe die gerne. Ich glaube der alles. Die gefällt mir wahnsinnig gut.
Ich glaube der alles.
Ja, ich glaube ihr alles. Das wäre mein zweiter.
Wenn die morgen mit so einem Aluhütchen auftaucht und sagt, das aber auch, also die, wir haben uns da schon auf Chips reingejagt. Das macht sie doch nicht. Ja, wenn sie machen würde, würdest du glauben? Würdest du sagen, vielleicht bin ich wirklich gechippt worden, als ich die Impfung reingedonnert bekommen habe? Oder würdest du sagen, Katie, ganz kurz mal Kontenance?
Das ist, weißt du, das ist...
Ich frag doch nur.
Nein, du fragst nicht
wir
nur.
Hatten,
nein,
wir haben ein Jahr hinter uns, wo viele Stars von uns gefallen sind, weil sie große Menschen wie Michael Wendler sind vor meinen Augen gefallen, weil sie gesagt haben...
Aber du kannst doch Kate Winslet nicht mit Wendler oder mit Adela Hildmann vergleichen. Ich glaube, es hackt. Das ist eine Göttin für mich. Ich glaube, das ist eine absolute Frechheit. Es ist so fies. Es ist so. Und dann lacht er noch so dreckig. Müsst ihr das jetzt mal sehen? Das ist so ekelhaft. Ich bin so von meinem eigenen Blut angewidert. Okay, dann lassen wir das jetzt mal. Das wäre tatsächlich Punkt 2. So.
Weißt du, was mich anwidert, dass hier überall einfach immer irgendwelche hier halb angelutschten Fisherman's Friend in diesem Raum liegen. Ich weiß nicht, was das soll. Hier auch schon wieder. Das ist eine Frechheit im Übrigen. Auf meiner Löffelliste steht, da liegt auch schon wieder eins auf dem Tisch. Ich verstehe das nicht. Naja, lass uns auf meinen Platz 2 der Löffelliste kommen. Bitte. Bei dir ist es Kate Winslet, du Fantast. bei mir ist es, ich würde ganz gern was machen, was du ja schon gerade gesagt hast, was du ja schon getan hast. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal irgendwann in meinem Leben ein Buch schreiben. Und das hast das du ja schon. Nix. Ja, das
wird
nix. Wenn ihr, das ist der große Elternpodcast. Mama, ich möchte gerne Astronaut werden. Das wird nix. Ich wäre gerne Bundeskanzlerin.
Leck
das
mich
wird
am nix. Arsch.
Leck mich am Arsch. Geh hoch auf dein Zimmer, mach Hausaufgaben. Ja, ich würde irgendwann nochmal gerne ein Buch schreiben. Was das für ein Buch ist, also es soll nicht nur irgendein Buch sein, was dann irgendwie 5 Leute lesen oder was ich meinen Freund zeige, sondern ich habe ja immer wieder angefangen, an einem Buch zu arbeiten. Und irgendwann das nochmal fertig zu haben, dass das dann auch Leute interessiert, das wäre schon so ein Träumchen. Weil ich habe ja schon sehr viele Sachen gemacht, Bühnenkram und sowas. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal, das wäre auf jeden Fall was richtig, richtig, richtig Schönes.
Mhm. Okay. Mhm. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ja, jetzt Platz 1 ist eigentlich, jetzt nachdem du mich dermaßen hier auch fertig gemacht hast, traue ich mich kaum zu sagen, weil eigentlich auf Platz 1, eigentlich Konjunktiv, ist eigentlich, dass ich dir ja mal versprochen habe, mit dir nach New York zu fliegen und das auch bezahle komplett. Und dass ich das nochmal nachholen könnte. Wäre auf Platz 1 gewesen. Hat sich aber in den letzten 5 Minuten
total erledigt. Das ist doch Quatsch. Jetzt wieder mit sowas zu kommen.
Jetzt hat sie erledigt.
Eigentlich wollte ich mit meinem Sohn. Also das ist ja Quatsch.
Was ist denn daran Quatsch?
War das jetzt eine offizielle Einladung nach New York? Ist das die Einladung nach New York?
Boah, das ist ja voll.
Ich will es einfach nochmal, die Einladung muss
ja,
man mal ganz kurz.
Eigentlich, ja, eigentlich Leute, ja. Das Problem ist, ich weiß halt nicht genau, ich habe halt, du weißt, dass ich mit der Fliegerei ja eine gewisse.
Guck, da fängt sie mich wieder an.
Ja. Aber wir könnten uns zum Beispiel, stattdessen kennst du noch Viewmaster? Diese Kästen, wo man immer so, warte, wir könnten uns zwei holen mit so New York.
Mit so New York. Mit so New York. Die gibt's auch mit Disneyland. Dann haben wir schon 2 Punkte abgearbeitet von der ganzen Liste. Schreibe ich noch die Anleitung zu, haben wir schon noch 3 Punkte runter.
Ja, das wäre auf jeden Fall, das wäre nochmal ein Wunsch, wenn ich den realisieren könnte. Dann wäre das jetzt keine Einladung. Ja, das ist übel, dass du mich da gleich so drauf festnagelst.
Na, die Einladung muss man auch mal dazu sagen, liebe Leute da draußen, die ist ungefähr vor 15 Jahren ausgesprochen worden, dass wir dann nur nach New York fahren. Und ich bin dann vor 3 Jahren, musste ich dann selber hinfliegen, weil das ja hier nichts geworden ist. Und deswegen, ich warte da immer noch drauf. Ja, da wurde schon viel versprochen, da wurde wenig von gehalten und deswegen wird man auch irgendwann kritisch im Alter. Ja.
Holland? Bergen an See.
Duisburg?
Duisburger Zoo. Duisburger Zoo. Siehst du doch immer, wenn du nach Köln fährst, ist doch eine Brücke, wo immer steht Zoo Duisburg oder so.
Genau, Zoo aus.
Nee, nicht bei Köln, aber auf jeden Fall, genau, es gibt, ja, weißt du, was ich meine.
Ja, wahrscheinlich wird der Zoo Duisburg, die Werbung für den Zoo Duisburg wird wahrscheinlich auf Höhe Duisburg sein. Schätze ich mal, voller. Also nur so leicht, so geografische das einzuengen. Oh, der würde jetzt nicht in Dresden sein oder so. Naja, gut.
Nein, das ist nur, wenn man nach Köln fährt und dann da weiterfährt.
Dann kommt das oben auf dieser Brücke.
Ja, genau. Wenn man nach Richtung, ja genau.
Dann sieht genau, man das.
Dann ja. Eben, also.
Auf meiner Bucketlist auf Platz 1 ist tatsächlich nochmal irgendwann einer Cartoon-Figur meine Stimme zu geben.
Das ist auch schön.
Synchronisieren. Ich finde, und da auch wieder, ne, auch wie beim Buch halt schon auch so, dass Leute mitbekommen und dass es auch cool ist. Weil ich habe schon mal ein Videospiel synchronisiert und da hatte ich mehrere Rollen und eine Rolle war ganz cool, aber eine Rolle war damals halt vom Briefing leider falsch und deswegen hat dann, weil wir kein Bildmaterial hatten, wir haben das erst später bekommen und deswegen haben unsere Stimme überhaupt nicht zu dem gepasst, was da gesprochen wurde. Also wir sollten 2 Kiffer sprechen und es waren aber so 2 zugekokste Muskelprotze und das passt ja überhaupt nicht. Und ich würde das gerne nochmal, so einen richtig schönen Synchro-Job machen irgendwann in meinem Leben, weil ich das einfach liebe. Und weil wir haben ja auch schon hier viel in den letzten 10 Ausgaben viel über Synchronisation.
Was ich auch ein schönes Thema finde. Ich mag das sehr, darüber zu sprechen.
Total. Ich finde, Synchronsprecher sind super interessant. Es ist so krass, wie viel markante Stimmen wir in Deutschland haben, wie vielfältig die sind. Und natürlich werde ich da in dieser Liga nicht mehr stattfinden, aber ich würde da trotzdem gerne mal was Kleines, Schönes machen. Und das wäre mir schon wichtig, ja.
Ein Special über Synchronsprecher und dann nochmal mit diversen vorproduzierten Gesprächen mit Synchronsprechern wäre auch nochmal interessant.
Ich glaube wirklich, Real Talk, dass ein Podcast mit Synchronsprechern oder verschiedene Synchronsprecher zu interviewen, das fast das Beste ist, weil sie ja hauptsächlich über ihre Sprache oder ausschließlich über ihre Sprache funktionieren. Und da brauchst du ja nicht mehr, brauchst ja kein Video, brauchst ja nur die Stimme.
Und wo wir jetzt gerade über Bucketlist, über Löffellisten geredet haben, würde ich gerne vielleicht das ganze Thema abschließen mit einem Zitat von Morgan Freeman. Das hat er gesagt, bevor sie diesen Film Das Beste kommt zum Schluss gedreht haben. Da hat er mich gesagt, wenn wir schon über persönliche Löffellisten sprechen, dann stände auf meiner jedenfalls ein gemeinsamer Film mit Jack Nicholson.
Damit ist das abgehakt.
Damit ist das, dieser Film, finde ich, gut abgeschlossen.
Schön.
Ja, finde ich auch.
Schön. Und jetzt kommen wir natürlich zum großen Kampf der Titanen. Wir kommen natürlich zu einem weiteren großen Quiz hier bei Mein Vater, unsere Lieblingsfilme
und ich.
Und mein Vater ist schon wieder ganz aufgewühlt, weil er sich schon wieder durch die Blätterhaufen wühlt. Vorsicht, dass du nicht wieder dabei 10 Fisherman's Friend vom Tisch schmeißt.
Merken Sie das auch, liebe Hörer? Das ist einfach diese
HörerInnen heißt es auch, Gender HörerInnen, bitte mal.
Ja, liebe HörerInnen, das ist diese aufsässige Generation.
Ich mache heute die Musik, ich habe eine Bionadeflasche und einen Stift.
Das ist wirklich eine richtige Steigerung zum letzten Mal. Das ist wirklich, also glaube ich, das ist.
Oder
das
hast du wieder eine Trommel, hast du eine Tuba, hast du irgendwas, hast du ein Keyboard, hast du eine Kita, was hast du denn?
Jetzt mach ich mal auf. Das wäre gelacht. So.
Du hast gerade Xylophon und Flöte gleichzeitig gespielt. Du bist der größte Mensch, der jemals lebte. Sagen wir es mal, wie es ist.
Ja, also.
Gut.
Darauf noch ein halbes Fischernetz. So. Okay, ich habe Ja, wir lassen es drauf ankommen. Ich bin das letzte Mal, habe ich knapp verloren.
Knapp mit 0-3. Das war super. Ja. Aber das kennt man ja von der Eintracht auch.
Das meine ich. Ich weiß, jetzt ist die Saison gerade, wir haben die Champions League verpasst. Und nein, dass ich dachte, und dann selbst
ich
das noch.
Ich habe keine Ahnung, wie die Eintracht gespielt hat.
Du kannst mich mal so am Arsch lecken. Das ist wirklich, also jetzt kommt, jetzt, weißt du, du kannst meine Erziehung in Frage stellen, aber wenn es um die Eintracht geht, Star hört der gesehen, Spaß aber auf.
Ja.
So, Star Wars, letzte Scheiße.
ausgedachter Quatsch.
Ausgedachter Mist. Schorsch Lukas, was ist denn das? So.
Gut. Wer fängt an? Du darfst anfangen als der Verlierer.
Ja, genau. Nochmal. Also, im Film wollte Carter der erste schwarze Präsident werden. In welchem Film spielte Freeman erstmals den Pope?
Deep Impact.
Sehr gut.
Ja.
Ja, und er hat ihn dann nochmal gespielt. Er hat nochmal die Rolle des US-Präsidenten gespielt in.
Das weiß ich nicht.
Habe ich gerade neulich gesehen. Olympus Has Fallen und Angel Has Fallen.
Habe ich nicht gesehen.
Okay, ich kommentiere es mal nicht für den Fall, dass wir die mal nochmal besprechen müssen. Wird relativ viel zerstört, kann ich schon mal sagen. Ja, Schwerpunkt ist Zerstörung.
Das kennt man ja. So, erste Frage von mir. In Invictus, Invictus ist der Film, in Invictus von 2009 spielt Morgan Freeman den südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela.
Ja.
Wer führte dabei Regie? Ist ein Name, der heute auch schon gefallen ist.
Rob Reiner.
Nein.
Scorsese.
Nee, Clint Eastwood.
Clint Eastwood, genau.
Gut, damit steht 1-0 für mich. Dann mach doch mal Frage 2.
Ich kann gar nicht sagen, wie ich emotional, ich versuche hier mit meinem Sohn wirklich ein freudiges Gespräch zu führen. Es ist fast ausgeschlossen. Es ist so ein Widerling.
Ich habe Bücher geschrieben. Ist heute der Satz, der ist heute schon gefallen.
Es war doch ein Scherz.
Scherz.
So. Ja, du möchtest noch ein Buch schreiben. Gucken wir erstmal, ob das was wird. So, für welchen Gangsterfilm lehnte Jack Nicholson eine der Hauptrollen ab?
Gib mir mal bitte einen Tipp.
Nee.
Das ist schon zu einfach. Du musst mir einen Tipp geben.
Wer sagt das denn?
Das sagt die Redaktion.
Die Redaktion.
Bei Kabel 1 auf FIO sagen die das, dass du mir
der Name der Figur, die er spielen sollte, ist Michael.
Ach so, dann der Pate.
Du bist, ja, der Pate. War ja auch so schwierig jetzt mit Michael, ne?
Naja, also.
Ja, wie heißt denn die ganze Rolle?
Michael Corleone.
Ja, das ist klar.
2-0. Aber du kannst aufholen. Ob du noch gewinnen kannst, bezweifle ich. Aber du kannst aufholen. Jack Nicholson war lange Zeit im Gespräch für eine Rolle von einem weltberühmten Filmbösewicht. Um welche Figur handelt es sich?
Tipp?
Der Autor der Romanvorlage ist Thomas Harris.
Das ist ein super Tipp.
Tipp 2. Die Figur steht auf klassische Musik. Das weiß man.
Auf klassische Musik. Ist es,
ist eine Rolle, der Schauspieler wurde heute auch schon genannt.
Anthony Hopkins gespielt?
Das ist keine Ahnung, das sage ich dir nicht. Komm, das sag
Schweigen
doch.
Der Lämmer?
Wie heißt der Bösewicht Schweigen der Lämmer? Wie heißt denn der Bösewicht?
Der heißt Hannibal Lecter.
Ja, gut, das stimmt. Es ist Hannibal Lecter.
Hätte aber auch gepasst.
Hätte auch super gepasst. Also da finde ich tatsächlich, manchmal sagt man, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie zum Beispiel das Magnum. Hätte ja zum Beispiel Indiana Jones spielen sollen. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Das hätte ich mir vorstellen können.
Magnum sollte also Magnum, Tom Selleck
sollte eigentlich Indiana Jones
lächerlich
sein.
Lächerlich.
Das ist
lächerlich.
Einfach nur Quatsch. Einfach nur Quatsch. Aber ja, so ist es halt. Aber das hätte tatsächlich gepasst. Jack Nicholson wäre ein wahnsinnig guter
Das wäre so wie wenn du gewesen. Batman spielst. Das wäre auch
ja.
ein Witz.
Oder du alles andere. Frag doch mal deine dritte Sache, bitte.
So. Welcher Schauspieler war nicht nur eine große Inspiration für Jack Nicholson, sondern auch lange Zeit sein Nachbar in L.A.? Ich gebe dir auch gleich den Tipp hinterher. Er war so ziemlich der größte Schauspieler aller Zeiten. Und jetzt bin ich mal, obwohl ich hinten liege, der Name wurde heute noch nicht genannt. So.
Der Name wurde heute noch nicht genannt.
Nicht, dass ich mich daran erinnern
naja,
kann.
Naja, dann ist es wahrscheinlich... Wie heißt der denn nochmal? Wer hat denn nochmal den Paten gespielt? Oh Gott, ich stehe gerade so krass auf dem Schlauch. Bin ich überhaupt auf der richtigen Fährte? Oder?
Ja, soll ich dir vielleicht noch einen Zettel rübergeben?
Ach Gott, Brando, Brando.
Brando. Brando klingt nach so einem Basketballer.
Nee, Brando. Ja, der Brando halt.
Marlon Brando.
Marlon Brando. Ja, stimmt. Stimmt, ja?
Ja.
Perfekt. 3-1, ne?
Ja.
Gut. Wollen wir es trotzdem noch machen?
Ja, natürlich.
Nicholson und Freeman spielten jeweils in Filmen mit, die auf Stephen King-Geschichten basieren. Wie heißen die beiden Filme?
Also Shining und, oh Gott, war denn Morgan Freeman im Shining?
Auch heute schon erwähnt worden.
Ja. Aber die Sendung war schon so lange, es ist schon so viel. Heute auch schon erwähnt worden. Wir haben ja gar nicht über so viele Stephen King-Filme geredet.
Ist auch so ein Film, wo man gar nicht so schnell dran denkt, dass es ein Stephen King-Film ist. Aber einer der größten Filme aller Zeiten.
Gott, ich hasse es unter Druck so.
Sind auch, würde ich sagen, die zwei besten King-Verfilmungen.
Dann ist es kein so ein Gruselding, sondern eher so ein.
Ja.
Ach, so ein gnädiges. Also, dabei nickt er noch so und hat die Augen so leicht geschlossen. Ja, wie so,
wenn ich eine Brille auf hätte, würde ich mir noch ganz leicht mit dem Mittelfinger so hochschieben.
Und so und dann auf die Uhr gucken, nach dem Motto. So. Ich kann gar nicht sagen, wie schrecklich die Sendung heute fand. Irgendwie. sag's mir jetzt einfach, ich weiß gar nicht. Die Verurteilung.
Ja, da ist er doch.
3-2, der gilt 3-2, aber noch.
3-2, der gilt noch.
Ja.
Sehr gut.
Okay.
Weil haben beide stark performt. Ich ein bisschen stärker.
Pass auf, ich würde gerne trotzdem die Backup-Frage stellen. Nicht jetzt, um den Wettbewerb zu verlängern, einfach nur mal, weil ich die so schön finde. Das ist eine Schätzfrage zum Nicholson-Film Departed, der
ja
jetzt übrigens auch
gerade läuft.
Genau, auch ein großes Gangster-Epos mit unter anderem
Leonardo DiCaprio. Genau,
und eben Jack Nicholson. Und wie oft wurde im englischen Original das böse F-Wort benutzt?
Und im ganzen Film oder nur von Jack Nicholson?
Im ganzen Film.
Mhm.
Es war zwischen 200 und 300 Mal. Wenn du die Zahl exakt sagst, kaufe ich dir ein Auto.
252.
238. Habe ich nochmal
geklappt. Gerade auch wirklich. Also, das war besser als Lotto gerade die Chancen, ja, ne? Muss man mal sagen. Da lag die Chance 1 zu 100.
Sehr viel höher.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut.
Aber wenn du 238 gesagt hättest, dann hätte ich gesagt 239.
Tatsächlich ist hier eine Frage, bei der ich froh bin, dass ich sie nicht gestellt habe, weil du hast sie vorhin schon quasi beantwortet bei meinem Backup-Fragen. Die Schätzfrage ist zu Morgan Freeman. Mit wie vielen Einträgen ist er als Schauspieler bei IMDb gelistet, der Filmliste? Also wie viele Filmeinträge? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast so und so viele Filme mit Morgan Freeman gesehen und so viel mit Jack Nicholson, 27., 37. oder was? Ja. Jack Nicholson ist nur mit 79 Filmen gelistet, was ich schon fast, und Morgan Freeman dann doch mit
102?
Nee, sogar mit 133.
Okay.
Ja.
Fleißiger Mann.
Gut, dann haben wir auch mal die Schätzfragen abgehandelt.
Ja, genau, einfach so.
Damit bist du bist wieder der Verlierer. Du kannst dann nächste Woche den nächsten Film zusammenfassen. Und das
ich bin ja
wird,
immer der Verlierer. Ne? Das
du bist
gerade
immer,
so über das
immer der Verlierer. Mhm. Der nächste Film wird sein ganz großer, ikonischer Film in der Filmgeschichte. Und zwar Braveheart. Das wird nächste Woche hier Thema sein. Auf Fio. Den Film findet ihr dann ab 20.15 Uhr bei Kabel 1. Wir werden den zusammen schauen. Es war doch wieder ein wunderschöner Abend mit uns beiden.
Naja, ich fand so mittel.
Da ist jemand ein schlechter Verlierer und ein schlechter Vater.
Jetzt wird's immer übler. Schlechter Vater.
Ich bin auch wieder Zeitoption frei, Leute. Ihr könnt auch mir da nochmal eine Nachricht schicken. Ja. Vor allem, wenn ihr irgendwie.
Du musst aber noch was mitbringen an Kohle, damit dich einer nimmt.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute bei
Ein
Vater,
harmonischer Podcast
neigt sich dem Ende. Vater, unsere Lieblingsfilme
und der kleine Drecksack.
Und sein bescheidener Sohn. Hiro Fayo, es war mir eine Freude. Bis zur nächsten Woche und kommt gut durch den Tag. Tschüss.
Macht's gut.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fio Exclusive von Kaleidosphere.